Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zu Hause lernen, zu Hause arbeiten, zu Hause bleiben. Die Corona-Krise stellt derzeit alles auf den Kopf. Auch für diese deutsche Studentin in Spanien ist vieles offen.
Hallo, ich bin Mira Petermann und mache gerade meinen Erasmus in Spanien, in Córdoba. Und bin gerade so in der Schwebe, in Quarantäne, kann nicht aus dem Haus. Und frage mich, wie ich meinen Erasmus zu Ende machen kann oder ob ich es überhaupt zu Ende machen kann.
Wir sprechen gleich mit ihr über ihre Situation und hören dazu, welche neuen Maßnahmen für Austauschprogramme sowie für Erasmus getroffen worden sind. Denn auch hierauf wirkt sich die Pandemie aus. Außerdem berichten wir über eine neue Studie zum Gehälterunterschied zwischen Frauen und Männern und schauen, wie eine Grundschule in Schleswig-Holstein den Unterricht für Kinder gestaltet, deren Eltern in Funktionsberufen arbeiten. Ich bin Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Eigentlich hat sie sich schon super wohl gefühlt und eingelebt, doch jetzt hat die Corona-Krise vieles verändert. Die 24-jährige Forstwissenschaftsstudentin Mira Petermann erlebt gerade in Spanien die Auswirkungen der Pandemie. Seit einem Monat ist sie zum Auslands-Erasmus-Semester an der Uni Córdoba. Hallo, Frau Petermann.
Hallo.
Ausgangssperre und Alarmzustand seit dem Wochenende, das ist das, was Spanien beherrscht. Was heißt das für Sie im Moment genau?
Ja, für mich heißt es, dass ich zu Hause bleiben muss. Ich kann nur rausgehen, wenn ich eben wichtige Besorgungen wie Lebensmittel oder zur Apotheke gehen muss. Die Polizei fährt auch auf der Straße Patrouille mit Lautsprecherdurchsagen, dass bitte alle kooperieren sollen, zu Hause bleiben und so weiter. Also es wird hier schon recht ernst genommen.
Das ist ja wahrscheinlich ein Zustand, der möglicherweise noch länger anhält. Das heißt, die Uni ist auch eingestellt. Also Sie haben keine Vorlesungen mehr oder irgendwas, was man Studium nennen könnte?
Genau, also heute hatte ich meine erste Online-Vorlesung. Es wurde gestern irgendwie spontan noch angeordnet und es klappt aber eher mäßig. Also die sind dann noch mit der Technik von der Plattform und so, ist alles noch nicht wirklich ausgereift. Aber sie versuchen es zumindest.
Sie sind jetzt, habe ich gesagt, gerade erst in Córdoba angekommen. Tatsächlich ist ein Auslandssemester ja auch mit zum Beispiel am Ende mit keiner Klausur, aber in dem Fall jetzt mit einer Hausarbeit versehen. Wie werden Sie das bewältigen können jetzt, wenn die Uni gar nicht mehr läuft, richtig?
Also ich werde jetzt einfach versuchen, mich so weit wie möglich an die Anweisungen zu halten. Wir haben schon in manchen Fächern eben Aufgaben bekommen. In manchen Sachen sind wir uns halt nicht sicher, wie wir das jetzt machen sollen, weil uns das halt nicht genau erklärt wurde und dann eben auch noch auf einer anderen Sprache, die man eigentlich lernen wollte und jetzt natürlich zu Hause eingesperrt irgendwie nicht so richtig weiterkommt. Aber wir werden es auf jeden Fall probieren.
Sie leben ja in einer internationalen WG, das heißt mit anderen Kommilitonen zusammen, die auch aus anderen Ländern kommen. Wie sind da die Überlegungen? Wollen Sie alle eigentlich da bleiben, also in Spanien bleiben, da verharren oder haben einige schon die Koffer gepackt?
Also in meiner WG sind bisher alle standhaft und wollen abwarten, auf jeden Fall die 2 Wochen jetzt oder beziehungsweise vielleicht wird es ja auch auf 20 Tage ausgeweitet, die Quarantäne. Wir haben auch eine Brasilianerin, die kann gar nicht zurück, glaube ich, also einfach geldtechnisch. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das mit den Grenzen ist, ob die nicht sowieso schon zu sind. Und die Flüge werden ja auch gekürzt. Also wir haben uns jetzt alle drauf eingestellt, einfach abzuwarten.
Wie fühlen Sie sich denn von der Universität betreut? Und gibt es auch zum Beispiel vielleicht auch Kontakt von Ihrer deutschen Universität? Sie studieren ja eigentlich an der TU Dresden. Das ist ja quasi die Partneruniversität dann für das Semester.
Genau, also von der spanischen Uni kam direkt Anweisungen auf Spanisch und auf Englisch und haben uns die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten, was jetzt eben entschieden wurde von politischer Seite. Mit den Professoren ist man sowieso enger als in Deutschland. Also wir haben super viele WhatsApp-Gruppen, in die ständig was reingeschrieben wird und so weiter. Also da ist man schon immer up to date. Von der deutschen Uni habe ich jetzt auch gestern eine Mail bekommen, und die haben eben gesagt, wir sollten erstmal abwarten, falls wir eben nicht in Risikogebieten sind. Wenn wir in Risikogebieten sind, können wir natürlich nach Hause kommen. Und nicht in Risikogebieten ist es halt nicht sicher, ob man das Geld zurückbekommt und so weiter. Und da sollten wir uns dann eben gut überlegen, falls das nicht der Fall sein sollte, ob wir es stemmen können und so weiter.
Also was sind denn dann jetzt gerade Ihre Gedanken dazu? Überlegen Sie abzubrechen?
Im Moment bin ich eigentlich noch recht hoffnungsfroh. Aber klar, also ob man das Geld dann zurückzahlen muss und so weiter, sind natürlich Fragen, die sich einem stellen. Aber ich will jetzt auch irgendwie die Hoffnung noch nicht aufgeben. Es sind ja erst 3 Tage Quarantäne.
Genau, und Sie hatten sich das ja auch so lange gewünscht und vorbereitet. Das muss man ja auch mal sagen. Das macht man ja nicht einfach mal so. Das heißt, also eine Wiederholungsmöglichkeit oder so hätten Sie ja gar nicht, ne?
Nee, also man könnte es vielleicht wiederholen. Darüber habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken richtig gemacht, ob es von organisatorischer Seite geht. Aber ich glaube, ich würde es einfach nicht machen, weil es jetzt irgendwie, ja, für mich so ein Versuch war und hat super gut gestartet. Und ich würde es, glaube ich, dann letztlich immer wieder vergleichen und vielleicht unzufrieden sein. Und ja.
Nochmal zu den Studienleistungen. Können Sie sich dann unter Umständen dieses Semester abschreiben?
Ja, also ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie das halt läuft mit diesen Online-Kursen, ob das klappt oder nicht. Das überlegen eben auch jetzt Leute, weil das Sommersemester in Deutschland ja nach hinten verschoben wird, wieder zurückzukommen und das dann eben in Deutschland zu machen. Aber für mich ist es an sich, also könnte schon eine Option sein, aber es wären eben nicht die gleichen Fächer. Also ich habe hier schon ganz andere Sachen und habe mich auch gefreut, irgendwie mal so über den Tellerrand hinauszuschauen.
Was kann man denn dann jetzt tun als Forstwissenschaftsstudentin, wenn man zu Hause bleiben muss? Wie vertreiben Sie sich die Zeit?
Ja, wir haben uns so einen Ablaufplan, so eine Routine erstellt mit halt Aufstehen, Frühstücken zusammen, also so die Essenszeiten einigermaßen synchronisiert und dann morgens machen wir alle irgendwie halt unseren Kram für die Uni, lernen Spanisch und nachmittags ist dann bisschen Sport, Workouts und abends dann Film gucken oder mal zusammen kochen, Bier trinken, sowas.
Dann ist ein Radiointerview vielleicht eine willkommene Abwechslung für diesen Alltag. Ja. Mira Petermann, vielen Dank für die Eindrücke aus Spanien und ja, alles Gute.
Ja, danke schön.
Was soll ich tun? Abbrechen oder bleiben? Was passiert mit meinen Studienleistungen? Werden sie anerkannt oder gar nicht anerkannt? Und was ist mit meinen Kosten? Wir waren vorhin mit in der Gedankenwelt einer jungen Studentin, die gerade in Spanien ein Erasmus-Auslandssemester macht und sich eben gerade Gedanken macht, wie sie jetzt weiterlebt. Die Grenzen sind zu, die Mobilität ist eingeschränkt, der Hochschulbetrieb auch. Wir wollen jetzt sprechen mit jemandem, der zuständig ist für die Erasmus-Programme, Dr. Stefan Geifes, der Direktor der Nationalen Agentur für Hochschulzusammenarbeit im DAAD, im Deutschen Akademischen Austauschdienst, ist am Telefon. Grüße Sie, Herr Geifes.
Guten Tag. Die Fragen, die sich die Studentin stellt, stellen sich natürlich sehr, sehr viele Studierende weltweit und speziell im Erasmus-Programm Deutsche, die in der Europäischen Union unterwegs sind und Ausländer, die bei uns sind, zurzeit sehr stark. Die Europäische Kommission hat sehr früh darauf reagiert und gesagt, dass niemand zu diesem Zeitpunkt zu einer Mobilität gezwungen werden kann beziehungsweise gezwungen werden sollte, sie nicht abzubrechen.
Okay.
Die Studentin, wenn ich es richtig verstanden habe, neigt dazu, zu bleiben. Das kann sie natürlich aus unserer Sicht. Sie sollte sich an die Vorgaben ihres Gastlandes, was die Nichtverbreitung des Virus in ihrem Land betrifft, halten. Ihr Stipendium läuft ganz normal weiter, da sie ja auch an Online-Kursen der Hochschule teilnimmt. Sie kann also so lange, wie das Stipendium ihr zugesagt ist, in Cordoba bleiben, das dortige Notfall-Online-Angebot ihrer Hochschule nutzen, auch die Prüfungen machen und später normal zurückreisen.
Oder würde sie, wenn sie jetzt früher abbrechen möchte, Geld zurückbekommen?
Also Force Majeure betrifft den Fall, die Anerkennung für, wenn zusätzliche Kosten durch das Nichtantreten eines Stipendiums oder durch den Abbruch entstehen. Im konkreten Fall, die Studentin möchte zurück, muss jetzt einen teureren Flug buchen als ursprünglich geplant, kann sie diese Kosten bei ihrer Heimathochschule geltend machen und diese können bis zur Höhe des insgesamt zugesagten Stipendiums erstattet werden.
Was ist denn mit den Anerkennungen der Studienleistungen? Darüber machen sich ja viele auch Gedanken, weil man ja so ein Auslandsfenster nicht einfach wiederholen kann.
Also im beschriebenen Fall, wenn die Studentin in Cordoba bleibt, dort Online-Kurse besucht und die Prüfungen ablegt, ist es kein Problem, dann kriegt sie das normal anerkannt. Schwieriger wird es, wenn ein Student abbricht, nach Deutschland zurückkehrt und nicht das normale Programm absolviert hat. Wir haben uns mit den Hochschulkoordinatoren ausgetauscht dazu. Diese haben uns signalisiert, dass die Hochschulen bemüht sind, größtmöglichste Flexibilität an den Tag zu legen. Möglichkeiten sind zum Beispiel auch nach Abbruch des Studiums und nach Rückkehr vom ausländischen Studienstandort das Online-Angebot der Hochschule aus Deutschland weiter wahrzunehmen. Ferner überlegen deutsche Hochschulen auch selber Programme aufzusetzen, an denen die Studierenden dann teilnehmen können, um insgesamt auf ihre ECTS-Punkte zu kommen.
Jetzt hat der DAD heute frisch Maßnahmen bekannt gegeben und entschlossen, die eben die Mobilität auch betreffen. Was sind das für Maßnahmen?
Deutsche Studierende, die sich in Risikogebieten im Ausland aufhalten, haben wir kontaktiert und ihnen nahegelegt, nach Deutschland zurückzukehren. Studierende, die sich im Ausland befinden und nicht in einem ausgewiesenen Risikogebiet des Robert-Koch-Institutes sind, sich aber unwohl fühlen, haben wir die Möglichkeit zur freiwilligen Rückkehr aufgezeigt.
Das sind jetzt die Maßnahmen für diejenigen, die in der Maßnahme sind, also die bereits im Ausland sind. Was ist denn mit denen, die sich noch bewerben wollen oder gerade dabei sind, das zu organisieren? Werden Bewerbungen überhaupt noch zugelassen?
Wir nehmen Bewerbungen weiter an für das Wintersemester 2020-2021. Sie werden auch bearbeitet. Bewerbungen, die bei uns schon eingegangen sind, werden auch weiter für längerfristige Aufenthalte bearbeitet. Maßnahmen, die sich auf Kurzzeitaufenthalte im Sommersemester 2020 beziehen, haben wir allerdings weitestgehend abgesagt, da wir keine realistische Chance sehen, dass diese Mobilitäten sich realisieren können.
Was ist mit den internationalen Stipendiaten und Stipendiatinnen?
Die internationalen Stipendiatinnen und Stipendiaten des DADs, die in Deutschland sind, mit denen sind wir in Kontakt. Die werden wir nicht im Regen stehen lassen. Die Stipendien laufen normal weiter. Also im Moment sind wir sowieso in den Semesterferien, aber auch wenn der Studienbetrieb später anfängt, werden wir die Förderung weiterzahlen und wir werden niemanden im Regen stehen lassen, der nicht in sein Heimatland zurückkehren kann.
Was ist Ihre wichtigste Empfehlung jetzt eigentlich für diejenigen, die als Erasmus-Studentin oder Student im Ausland sind?
Ganz wichtig ist, sich an die Vorgaben des Gastlandes zu halten, was die Nichtverbreitung des Virus betrifft. Das ist, glaube ich, eine Verpflichtung, die jeder hat. Dann sollten Sie sich mit Ihrer Heimathochschule in Verbindung setzen, was dort geraten wird, auch in Bezug auf Anerkennung und finanzielle Leistungen. Sie sollen den Kopf kühl bewahren, soweit das in dieser Zeit möglich ist. Es gibt Leute in ihren Hochschulen, die für sie da sind, sich um das Akademische zu kümmern. Was die persönliche Lebenssituation betrifft, empfehlen wir, sich auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und des Auswärtigen Amtes zu erkundigen, wie die Situation ist.
Sagt Dr. Stefan Geifes, der Direktor der Nationalen Agentur für Hochschulzusammenarbeit im DAD. Vielen Dank für diese Informationen.
Vielen Dank, Frau Malaika.
Notversorgung heißt der Modus, in dem viele Schulen in Deutschland gerade noch fahren, wenn sie die Kinder versorgen, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, also bei der Polizei sind zum Beispiel oder im Krankenhaus arbeiten oder bei der Feuerwehr. Diese Situation ist für alle neu und heißt an der Grundschule, die Thorsten Philips in der Nähe von Lübeck besucht hat, von insgesamt 293 Schülern sind noch 13 da, von etwa 20 Lehrkräften nur noch die Hälfte. Und das klingt so.
Ja, du kannst den Text auch noch verkleinern, ne, dass der richtig in die Sprechblase reinpasst. Genau.
Lehrerin Karin Dreier erklärt den 5 Kindern in der 3. Klasse der Waldschule bei Lübeck, wie sie mit dem Notebook eine Geschichte schreiben können. In der Klasse stehen fast alle Stühle auf den Tischen. Nur 5 Klassentische sind mit Schülern belegt. So sitzen alle weit auseinander, um sich möglichst nicht anzustecken. Es ist eine Notversorgung für die 9 Jahre alten Grundschüler.
Es ist eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Man fühlt sich komisch. Und ja, es ist eine Situation, die man so vorher noch nicht erlebt hat. Also es ist gespenstisch.
In der Turnhalle sind die restlichen 8 Kinder der ersten und zweiten Klassen. Von 293 Kindern an der Grönauer Waldschule sind nur ganze 13 zum Notunterricht gekommen, beziehungsweise sind von ihren Eltern gebracht worden. Eine Mutter, Yvonne Kupfer, hätte nicht gedacht, dass so wenige Eltern diese Zwischenlösung in Anspruch nehmen, zumal die Kinder ja auch nicht zu den Großeltern sollen.
Das war total super. Es war nur wenig Kinder und die durften Fernsehen gucken. Also die fanden das total super. Es war auch angenehm ruhig, muss man sagen, bei der Abholung. Ich hatte erwartet, dass mehr Eltern irgendwie in Betreuungsnot kommen, weil das so akut kam.
Schuldirektor Jörg Wölki ist begeistert, dass es keine Probleme gab und Kinder von Eltern zurückgeschickt werden mussten.
Es ging alles sehr schnell, auf alle Fälle, aber das musste ja auch so sein. Da habe ich volles Verständnis für. Aber wir haben auch gerade durch die Kommunikationswege mit E-Mail und Homepage und so können wir eigentlich die interessierten Eltern alle immer auf dem Laufenden halten.
Und Eltern wie Yvonne Kupfer sind froh, dass es diesen Notunterricht gibt. Sie arbeitet im Universitätsklinikum, gehört insofern zu den systemrelevanten Arbeitnehmerinnen.
Also ich bin Anästhesie-Fachschwester. Wir wurden Freitag gefragt, direkt vom Arbeitgeber, ob wir das leisten können, am Montag und Dienstag arbeiten gehen zu können. Und da war ja die Betreuung gesichert für uns und das war natürlich positiv.
Von den knapp 20 Lehrerinnen und Lehrern sind nur die Hälfte gekommen. Ältere durften ebenso zu Hause bleiben wie Lehrerinnen mit kleinen Kindern, die betreut werden müssen. Karin Dreier hat keine Angst, sich anzustecken.
Also erstmal ist es ein Geschenk, mit den Kindern hier zusammen sein zu können, weil das so ein bisschen Alltag ist und weil man dann diese andere Situation ausblenden kann. Und dadurch, dass das sehr begrenzt ist und wir im Prinzip ja so weit auseinander sind, dass wir uns hier nicht so direkt bedrohlich nähern. Wir können auf Abstand gehen, ist es auch in Ordnung.
Da die Schule noch nicht digitalisiert ist und nicht alle Klassen mit Notebooks arbeiten, müssen die Aufgaben in den Schulheften und Büchern erledigt werden. Die Ergebnisse müssen die Kinder dann später miteinander vergleichen.
Wir haben dann auch jetzt Klassengruppen eingerichtet, dass die Lehrkräfte die Eltern erreichen können über E-Mail und sie informieren können, wenn es notwendig ist.
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ist froh über die ersten Tage. Von den insgesamt 400.000 Schülerinnen und Schülern haben nur 1.000 das Notbetreuungsangebot in Anspruch genommen. An manchen Schulen seien gerade mal 2 Grundschülerinnen gewesen. Das sei positiv, betont Bildungsministerin Prien.
Also wir werden morgen den Tag jetzt noch einmal abwarten und werden dann darüber entscheiden, ob wir, um diese beiden Ziele zu erreichen, nämlich einmal die Sozialkontakte zwischen und über Schülerinnen und Schüler möglichst zu reduzieren einerseits und auf der anderen Seite die Eltern, die in systemkritischen Bereichen arbeiten und keine anderen Möglichkeiten zur Kinderbetreuung haben, dass wir die nicht im Regen stehen lassen. Und wir werden in Abwägung dieser beiden Aspekte dann morgen darüber entscheiden.
Ein toller Schultag ist zu Ende gegangen.
Nun wartet Schulleiter Wölki ab, welche Anweisungen am Donnerstag von der Landesregierung kommen.
Notbetrieb in Corona-Zeiten, so läuft es an einer Grundschule in Schleswig-Holstein. Ja, und Hilfe organisieren, um den Alltag zu stemmen. Dazu passiert derzeit auch viel Ehrenamtliches. Medizinstudierende der Uni Münster zum Beispiel haben für Virusbetroffene und Risikogruppen ehrenamtliche Einkaufshilfen ins Leben gerufen. Bisher hätten sich rund 200 Helfer für Besorgungsgänge gefunden, beispielsweise zum Supermarkt oder zur Apotheke. Tendenz steigend, hieß es.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Gute Nachrichten sind derzeit leider rar gesät und auch diese hier gehört nicht dazu. Frauen verdienen im Schnitt gut 20% weniger als Männer. Sie haben oft schlechter bezahlte Jobs und treten für die Familie kürzer. Das ist die Meldung zum heutigen Equal Pay Day. Der Tag markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen länger arbeiten mussten, um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits seit dem 1. Januar erhalten. Franziska Ritter fast zusammen.
Angenommen, Mann und Frau bekämen hierzulande den gleichen Stundenlohn. Denn hätte sie rein rechnerisch bis heute umsonst gearbeitet, während er seit Anfang des Jahres bezahlt wurde. An der Lohnlücke zwischen den Geschlechtern hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert. Woran das liegt? Uta Zech, Präsidentin vom Verein Business and Professional Women.
Ich glaube, dass das eine ist, dass die politischen Maßnahmen nicht weit genug greifen. Also nehmen wir zum Beispiel das Quotengesetz, was ja im Prinzip ein gutes Gesetz ist, aber leider nur dort funktioniert, wo tatsächlich auch Sanktionen ausgesprochen werden.
Neben verbindlichen Gesetzen braucht es Ihrer Meinung nach weitergehende Schritte. Bessere Betreuungsangebote für Kinder zum Beispiel, damit Mütter nicht in Teilzeit arbeiten müssen, um Beruf und Familie überhaupt vereinbaren zu können. Und es gibt weitere Gründe für das Gehaltsgefälle. Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, werden oft schlechter bezahlt als traditionelle Männerdomänen. Das belegt eine aktuelle Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung. Aber auch wenn Frauen den gleichen Beruf wählen wie ein Mann und den gleichen Erfahrungsschatz gesammelt haben, hinkt ihr Gehalt dem der Männer oft deutlich hinterher. Ob das daran liegt, dass Frauen zögerlicher verhandeln als Männer?
Also es gibt Studien und wissenschaftliche Grundlagen, die besagen, Frauen verhandeln ebenso erfolgreich wie Männer, wenn sie für ihre Verhandlungsversuche nicht sanktioniert werden, wenn es genug Informationen über den Handlungsablauf gibt und wenn die Bewertungskriterien zugänglich sind.
Uta Zech plädiert dafür, auf Augenhöhe zu verhandeln, auch im Privaten. Denn Frauenkarrieren enden oft, wenn das erste Kind kommt. Umso wichtiger sei es, Erwerbs- und Familienarbeit gleich aufzuteilen. Nach Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation leisten Frauen hierzulande jeden Tag 4,5 Stunden unbezahlte Arbeit. Sie kümmern sich um ihre Kinder, pflegebedürftige Angehörige, den Haushalt. Um solche Arbeiten aufzuwerten, wirbt Uta Zech für ein Modell, wie es etwa Belgien eingeführt hat.
Man kann Gutscheine erwerben, und zwar 1.000 Stück pro Jahr in Höhe von 9 Euro und diese Gutscheine einsetzen bei Unternehmen, die haushaltsnahe Dienstleistungen versicherungspflichtig anbieten. Das bedeutet, alle, die arbeiten, bekommen einen ordentlichen Lohn und können davon leben und auch, wenn sie in Rente gehen, davon leben.
Das würde die Einkommenssituation vieler Frauen verbessern, die besonders oft von Altersarmut betroffen sind, sagt sie. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland übrigens auf dem vorletzten Platz. Nur in Estland fiel der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau zuletzt noch größer aus.
Modedesign, Gendern in der Literatur und die Philosophie des Singens, das sind Themen, um die es gleich in Corso Kunst und Pop geht, nach den Nachrichten. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.